redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geschichtsunterrichts einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet wie immer Historiker und Fastfinder des Bernsteinzimmers Dr. Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ja, einmal reicht, vielen Dank.
Einmal reicht? Ist schade. Nächstes Mal nenne ich dich Professor, pass auf.
Nein, bitte nicht.
Okay, dann nicht. Thema heute, der Hitler-Stalin-Pakt.
Ja.
Da hat Stalin auch mit Zitronen gehandelt gehabt, ne?
Ja, das ist die Frage. Also es ist irgendwie auf jeden Fall ein totaler Widerspruch gewesen, natürlich auch für die Leute damals. Also die beiden größten Feinde, die es damals gab, machen gemeinsam einen Vertrag und dann ist erstmal ein bisschen Ruhe und dann machen sie Krieg gegeneinander. Also das ist schon eine relativ komische Situation gewesen. Die musste auch erklärt werden, das wurde sie auch. Und es gibt natürlich Hintergründe, man kann das alles mittlerweile durch die Akten, die man so gesehen hat und sehen kann, also auch sehr genau erklären. Aber es war auf jeden Fall ein großes Erstaunen, dass am 23. August 1939, also etwa eine Woche vor Beginn des Zweiten Weltkriegs durch den Angriff auf Polen, durch die deutschen Gazette ging, nämlich eben dieser Pakt der beiden Diktatoren, Braun und Rot, gehen zusammen. Und der Hintergrund ist eigentlich relativ einfach. Hitler wollte 1939, war das schon lange klar, das war auch schon vorher lange klar, er wollte einen Krieg im Westen führen. Frankreich war erklärter Hauptgegner, natürlich auch im Norden, um also England zu versperren, den Weg nach Kontinentaleuropa über Norwegen oder Finnland. Und insofern waren also die Pläne alle klar. Und er hatte eine Heidenangst davor, dass er sozusagen, wenn er im Westen einen Krieg anzettelt, dass er im Osten eine zweite Front eröffnen muss wegen irgendeinem Übergriff oder Angriff der Sowjetunion. Mhm. Und die Bedeutung dieses Vertrages ist eigentlich erst hinterher richtig klar geworden, also jetzt im Nachhinein, weil ohne diesen Vertrag vermutlich der Angriff gegen Frankreich nicht stattgefunden hätte.
Ach.
Weil einfach die Gefahr eines Zwei-Fronten-Krieges dann doch relativ groß war und Hitler möglicherweise dann doch irgendwie auf andere Dinge gekommen wäre. Das ist jetzt natürlich alles Spekulation, aber die Bedeutung dieses Vertrages ist eben riesengroß, weil jetzt jedenfalls für die nächste Zeit im Osten erstmal Ruhe war.
Ja.
Blicken wir auf die andere Seite, Stalin. Wenn wir das Jahr 1939 betrachten, dann war der Stalin natürlich, saß fest im Sattel. Er hatte die Sowjetunion durch gewaltigen Terror, durch brutalste Unterdrückungsmaßnahmen aller Leute, die ihm auch nur ansatzweise gefährlich werden konnten, klein gehalten. Er hatte vermutlich jedenfalls die Vorstellung, einen Krieg gegen Deutschland ist für ihn ungünstig. Er wollte das nicht. Und er versuchte zu verhandeln und hat das auch gemacht mit den Westmächten, also mit England und Frankreich, um eine Triple-Allianz herzustellen gegen Deutschland. Also die Sowjetunion sozusagen mit dem Westen in irgendeiner Form zusammenzubringen, um Hilfe zu bekommen für den Fall, dass die Deutschen die Sowjetunion angreifen würden. Diese Verhandlungen haben im Sommer 1939 stattgefunden und waren schwierig, weil also die gegenseitige Ablehnung war sehr groß und es war nicht so einfach, über diesen, ich sag mal, Schatten rüber zu springen und einen praktikablen Vertrag irgendwie auszuarbeiten. Und von den Gesprächen, die da liefen in Moskau und anderswo, haben die Deutschen mit irgendwas mitbekommen und Hitler hat dann gesagt, bevor es sozusagen eine Allianz gegen mich gibt, dadurch, dass eben Sowjetunion, England und Frankreich möglicherweise jedenfalls eine gemeinsame Sache machen, versuche ich mit Stalin einen Kontakt zu machen, um sozusagen dann für mich freie Hand zu haben. Und in diesem Moment, also Mitte August 1939, schickt Hitler ein Telegramm zu Stalin und deutet an, dass es für die Sowjetunion schwierig werden könnte, wenn sie sich nicht mit den Deutschen einigen würden im Falle eines Krieges, so ein bisschen nebulös gehalten. Und die Reaktion war nahezu prompt. Nämlich Stalin sagte dann schicken Sie Ihren Außenminister und dann gucken wir mal.
Aha.
So, dann sozusagen ging es holter die Polter und Außenminister war damals Joachim von Ribbentrop. Eine, wie ich finde, ganz schreckliche Gestalt, weil also, wenn du die Bilder siehst, wer dann in Moskau auf dem Flughafen ankommt und von den Untermenschen, die ja immer so bezeichnet wurden von den Nazis, also von den Sowjets, begrüßt wird und eher sozusagen wie ein Herrenmensch auf sie zugeht und mit erhobener Nase sie sozusagen von oben herab betrachtet, dann weiß man schon sozusagen, wes Geistes Kind er war und diejenigen, die da mit ihm waren. Und es begannen also Verhandlungen, die im Grunde genommen um zwei größere Dinge kreisten. Das eine war ein Nicht-Angriffspakt.
Warum ist Stalin so schnell darauf eingestiegen?
Er wollte keinen Krieg in dem Moment. Also er wollte 1939 keinen Krieg.
Okay.
Und wenn er den mit den Westmächten nicht verhindern kann, dann verhindert er ihn dadurch, dass er einen Vertrag mit seinem größten Gegner macht, nämlich dem Faschismus. Also Faschismus und Kommunismus waren ja die beiden Antipoden dieser Zeit und nichts war schlimmer als das jeweilige Gegenüber. Und insofern war es natürlich wirklich sehr erstaunlich, dass sie diesen Vertrag gemacht haben, auf der anderen Seite aber auch mit einer gewissen Logik versehen, jedenfalls auf Seiten Stalins und auch auf Seiten Hitlers. Und die anderen, die dann zugucken konnten sozusagen, die waren dann natürlich bass erstaunt. Aber die beiden Punkte, um die es ging, war zunächst einmal ein Nicht-Angriffspakt. Also Sowjetunion und Deutschland sollten unterschreiben oder sollten sich gegenseitig versichern, sich nicht anzugreifen. Und das Zweite, und das wurde sozusagen im Geheimen verabredet, war die Aufteilung von Interessenssphären. Wo ist denn eigentlich das Interesse der Sowjetunion und wo ist das des Deutschen Reichs? So, und da haben sich, und das ist wirklich, das klingt profan, das ist aber so gewesen, sie haben sich dann über eine Landkarte gebeugt und haben tatsächlich einen Strich gezogen und haben gesagt, links davon, das sind wir und rechts davon, das seid ihr. Und dann haben Ribbentrop und Stalin diese Landkarte unterzeichnet. Aha. Und dann wurde ein kleiner Text aufgesetzt, der sagte dem Inhalt nach ungefähr jedenfalls, die Einflusssphäre der Sowjetunion geht so Richtung Finnland und Baltikum. Die Einflusssphäre der Deutschen geht bis zu einer bestimmten Linie, die quer durch Polen geht, im Grunde genommen ins mittelosteuropäische Grenzland sozusagen, also der Kontaktraum zwischen Deutschland und Slawen. Und diese Linie wurde gezogen und man verabredete gleichzeitig, dass für den Fall von territorialen Veränderungen, das bedeutete Krieg, man sozusagen von beiden Seiten in Polen einmarschiert. Ja. Und als diese Verabredung klar war, wurde gleichzeitig der Startschuss gegeben für den Überfall auf Polen, der eine Woche später ungefähr stattgefunden hat. Und die Deutschen waren fast schon vor Warschau, oder Warschau war kurz schon davor zu fallen. Da marschiert vom Osten her die Rote Armee ein.
Ja.
Und innerhalb von kurzer Zeit, insgesamt dauerte das 6 Wochen, war Polen zweiseitig besetzt. Und in der Mitte bei Brest-Litovsk, da trafen sich dann die Deutschen und die Sowjets, haben sich die Hände geschüttelt und das Land, also Polen, aufgeteilt. Und nach einer gewissen Zeit, also ein paar Monate später, ist dann tatsächlich die Sowjetunion, also die Rote Armee, im Baltikum einmarschiert und hat diese Länder besetzt, die dann später auch zur Sowjetunion gehörten bis zum Ende der Sowjetunion 1990, 91. So, und im Grunde genommen war das eine Flurbereinigung der möglichen Gefahren, weil als dieser Krieg dann in Polen beendet war, Warschau war besetzt, Ende Oktober gab es eine große Siegesparade. Also sofort danach begannen die Planungen für den Überfall auf Frankreich und Skandinavien, die skandinavischen Länder, um eben von oben, von Nordeuropa aus einen Riegel vorzuschieben, dass England über diesen Weg irgendwie Fuß auf den Kontinent fassen würde. Und gleichzeitig begann die sogenannte Luftschlacht um England. Also alles im Nachgang zu diesem Hitler-Stalin-Pakt und zum ersten Schritt also des Weltkrieges, die Besetzung und Zerstörung Polens. Und man kann sich das dann so vorstellen, Hitler hat überall, wo es ging, im Westen losgeschlagen. Und das hat er getan, weil er sicher sein konnte, aus dem Osten droht mir keine Gefahr. Mehr noch, die Sowjetunion hatte sich verpflichtet, bestimmte Materialien nach Deutschland zu schicken. Und so idiotisch das klingt heute, aber es ist tatsächlich so, dass
Ölreserven... Ich sitze hier mit offenem Mund, ja.
Ja, genau, dass Ölreserven aus der Sowjetunion dazu beigetragen haben, dass die deutsche Armee im Westen Krieg führen konnte.
Das heißt, Stalin hat sich außerdem noch versucht, frei zu kaufen, wenn man so
will. Das war nicht freikaufen, das war Teil des Vertrages, das war einfach ein Deal. Und das stand da und das hat er durchgeführt bis zum letzten Tage, bis zu dem Tag, an dem die Deutschen dann im Juni 1941 die Sowjetunion überfallen haben. Also das war einerseits eine Neuordnung des europäischen Nordens mit den baltischen Staaten so und eine Neuordnung auch des mittelosteuropäischen Raumes durch die Besetzung von Polen, die dann ein ganz schreckliches Schicksal erleiden sollten. Das kommt aber noch später. Und es war sozusagen Wenn du das mal nochmal einen kleinen Schritt zurückdenkst und sagst, Erster Weltkrieg, Ende, Versailler Vertrag, da wurde so eine Art Cordon sanitaire gelegt zwischen der Sowjetunion, die damals ja noch Russland war, und dem Westen durch diese Pufferstaaten, da nenne ich das jetzt mal Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, das aus Österreich abgetrennt wurde, Jugoslawien, Königreich Jugoslawien und Rumänien. Und dieser Puffer sozusagen, der wurde jetzt nochmal so ein bisschen aufgeteilt und durcheinander gerührt. Und als der Zweite Weltkrieg dann zu Ende war, hat Stalin diese Pufferidee, diesen Cordon sanitaire wieder aufleben lassen und hat gesagt, okay, ich brauche diese Staaten als Puffer zwischen mir und diesen aggressiven, faschistoiden Staaten des Westens und hat daraus den berühmten Ostblock gebaut. Und das waren genau die gleichen Staaten, die eben nach dem Ersten Weltkrieg sozusagen als Puffer aus der Sicht des Westens gegenüber der Sowjetunion beziehungsweise damals noch Russland gebaut wurden. Also eine Hin- und Herschieberei dieser Staaten in Ostmitteleuropa, die daraus natürlich traumatische Erfahrungen sozusagen gesammelt haben, die man heute wieder erkennen kann. Also dieses Unsichere und dieses Hin- und Herschwanken zwischen Ost und West und diese einerseits größtmögliche Distanz zu Russland, zu Putin, zu Moskau heute. Auf der anderen Seite ein Unterschlüpfen unter eine neue Struktur, EU, NATO, und dann gleichzeitig wieder sagen, jetzt habe ich schon wieder einen Big Brother über mir. Also dieses Hin- und Herschwanken, das kann man heute sehr gut auch in vielen osteuropäischen Staaten sehen, die Mitglied der EU sind. Also insofern war dieser Vertrag ein extrem wichtiger Vertrag, und ohne ihn hätte vermutlich die Geschichte einen anderen Verlauf genommen. Ob jetzt wirklich der Krieg so dann nicht stattgefunden hätte, das ist was anderes, aber es ist auf jeden Fall ein mächtiger Schritt gewesen, und der hat Hitler dann tatsächlich den Rücken frei gemacht und entsprechend alles Weitere sozusagen
ist Geschichte.
Provoziert.
Ja. War Stalin doof?
Nee.
Also
der war paranoid, aber nicht doof.
Vielleicht liegt es daran, dass ich aus der heutigen, von heute aus dahin gucke. Aber Hitler konnte man doch nicht trauen.
Also wir können jetzt auch mit dem Münchner Abkommen diskutieren. Wir können sagen, war die britische Appeasement-Politik, im Nachhinein sagt man dann, ja, das war natürlich alles Müll, weil die haben dem geglaubt und der hat sie dann an der Nase durch den Ring gezogen. Also die berühmte Zerschlagung der Resttschechei, die dann letzten Endes so ein letzter Schritt vor dem Zweiten Weltkrieg war. Das war im März 1939 und davor Abtretung des Sudetenlandes durch Erpressung. Ja, das war einfach, Hitler hat dann die Leute auf den Obersalzberg geholt und gesagt, ihr macht das jetzt, oder ich marschiere ein. Ja. Und um diesen Krieg dann endgültig zu verhindern, gab es eine Konferenz, die diesen Druck sozusagen völkerrechtlich anerkannt hat, in Anführungsstrichen. Also die vier, die daran beteiligt waren, haben das unterschrieben. Aber ich glaube nicht, dass Politik in der Zeit maßgeblich von Vertrauen oder von langfristigen Überlegungen gedeckt war, sondern die wollten tatsächlich auch ein bisschen Zeit gewinnen. Ich glaube schon, dass Stalin auch gedacht hat, es wird eine Auseinandersetzung geben mit Deutschland oder mit dem Westen. Und ich glaube, dass Hitler auch gesagt hat, ich kann jetzt nicht beides gleichzeitig machen. Und dann einfach, strategisch sich überlegt hat, wie kriege ich das hin? Und da war diese Möglichkeit, einen Vertrag mit dem Gegner zu machen, eine, die vielleicht nicht so auf der ersten Hand liegt, aber nach einer gewissen Zeit vielleicht eben dann doch Sinn gemacht hat. Und für Hitler oder für die Deutschen hat das Sinn gemacht.
Hatte Hitler von Anfang an vor, Stalin über den Tisch zu ziehen? Oder hat er sich nur irgendwann gesagt, ach, das ging im Westen so schön, jetzt mache ich es im Osten auch?
Nein, also die eigentliche Idee Hitlers war im Grunde genommen den Westen zu übernehmen, ja, also ein Europa unter arischen in Anführungsstrichen Vorzeichen zu basteln. Und wenn das dann erledigt ist, also wenn Frankreich, die Benelux-Staaten sozusagen niedergeworfen sind, dass man dann den eigentlichen Gegner zerstört, nämlich den Bolschewismus. Also Bolschewismus war in Hitlers Vorstellung sozusagen eine verjudete, alles in Anführungsstrichen gesagt, eine verjudete Aggression gegen die westliche Welt, und das war für ihn die arische Welt, also die des Herrenmenschen, des Germanen, des diesem ganzen Blödsinn, der da immer zu hören war und zu lesen war. Und es war vollkommen klar, dass es einen Krieg gegen eben diese bolschewistischen Untermenschen geben würde. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war eben die Vernichtung der Juden. Das ist auch eine vollkommen klare Zielrichtung gewesen. Und dazu war nun, und das, da komme ich jetzt sozusagen nochmal auf Polen, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ja. Dazu wurde jetzt Polen auserkoren, weil der von Deutschland besetzte westliche Teil Polens. In diesem Teil wurde das berühmte Generalgouvernement eingerichtet und in diesem Generalgouvernement fand der Holocaust statt. Mhm. Zu 80%.
Stimmt, die ganzen Vernichtungslager standen auf polnischem Gebiet, ne?
Genau. Ja. Und deswegen sind die Polen heute mit einigem Recht, sage ich mal, wirklich hochgradig nervös und aggressiv, wenn jemand sagt, die polnischen Vernichtungslager. Ja. Selbst wenn er meint, dass es die in Polen waren, ja, aber ja. Da muss man eben sagen, das waren die deutschen Vernichtungslager in Polen. Ja. Das ist korrekt. Dass sie in Polen waren, das wird niemand bestreiten, aber eben sie waren von Deutschen und nicht von Polen gemacht. Was nichts damit zu tun hat, dass auch in Polen starker Antisemitismus herrschte und so weiter. Ich will nur sagen, also Polen hat sozusagen ein starkes Trauma dadurch natürlich auch bekommen, dass eben auf der rechten Seite sozusagen Richtung Sowjetunion, also im Osten, die Rote Armee unter Führung von Nikita Chruschtschow einmarschierte, der spätere Generalsekretär der KPDSU. Mhm. Und im Westen waren halt die Deutschen mit Generalgouvernement, mit so Typen wie Hans Frank, der dort ein wildes Regime geführt hat und also ganz schrecklich gewütet hat. Und eben dort fand der Holocaust statt. So, und als der Krieg zu Ende war, hat die Sowjetunion gesagt, wiederum in Form von Stalin, den Teil, den wir damals besetzt haben, den behalten wir. Ja. Und dann haben die anderen gesagt, ja, aber dann ist ja Polen halbiert. Dann hat er gesagt, ja, dann verschieben wir das eben um den gleichen Anteil nach Westen. Mhm. Und dadurch ist eben diese unglaubliche Massenverschiebung gekommen mit vielen Millionen Menschen, die einerseits aus Ostpolen raus mussten, weil dort die Sowjets blieben, also irgendwo nach Westpolen gingen, in ein neues Gebiet, was dann auf einmal zu Polen gehörte. Dort lebten aber Deutsche und die wurden dann auch nach Westen vertrieben und landeten irgendwann in der Bundesrepublik beziehungsweise in der späteren DDR.
So kam und die Grenze meiner Familie nach Köln. Ja.
So ist es. Und die Grenze dieser Verschiebung ist die berühmte Oder-Neiße-Grenze gewesen im Westen Polens, im Osten Deutschlands. Und die Anerkennung dieser Oder-Neiße-Grenze ist auch die Anerkennung dieser Westverschiebung Polens. Mhm. Und diese Westverschiebung Polens ist ursächlich sozusagen zustande gekommen durch den Hitler-Stalin-Pakt, weil dort diese berühmte Linie gezogen wurde, an deren Grenzen man sich sozusagen die Hand geben würde und sagen würde, okay, auf der einen Seite ist sowjetisch, auf der anderen Seite ist deutsch, wir haben Polen komplett aufgeteilt. Also hatte dieser Vertrag und das, was daraus folgte, eben auch noch nach dem Krieg eine Wirkung. Und ich glaube nicht, dass man zu weit geht, wenn man sagt, diese Wirkung ist bis heute spürbar in Polen.
Absolut.
Weil diese Gesellschaft ist eigentlich traumatisiert und sie hat meine komplette Sympathie mit allem, was sie tun, obwohl ich das in vielen Punkten falsch finde. Ja, mhm. Aber ich finde schon, dass man das nachvollziehen kann, wenn ein Land ein derartiges Schicksal sozusagen erlitten hat.
Dass sie dass so einen man, kruden Nationalismus fahren,
ja, und, ne?
Also so genau, und auch so Geschichten brauchen und sowas, um genau, überhaupt eine Identität herstellen zu können.
Ja. Genau, und eben auch so irrationale Dinge tun, wie ich finde, und auch so beharrlich daran festhalten. Also das ist ja auch sehr erstaunlich. Also gut.
Ich frage mich die ganze Zeit, also hatte Stalin keine Auslandsaufklärung, hatte Stalin keine Spione im Deutschen Reich? Hat der von all dem nichts mitbekommen oder wollte der von
natürlich,
all dem?
Natürlich, das wusste der alles. Aber also da steht ja auch in Hitler Mein Kampf.
Wie konnte das passieren, dass das Deutsche Reich Russland oder der Sowjetunion trotzdem derart eins auf die Mütze geben konnte?
Das verstehe ich. Moment mal eben. Also der Hitler-Stalin-Pakt, das war von beiden Seiten eine Win-Win-Situation. Stalin hat Zeit gewonnen, musste noch aufrüsten, was er teilweise sogar auch gemacht hat.
Ja, aber hat ihm ja wenig genutzt erstmal, ne?
Wie bitte?
Hat ihm ja erstmal wenig genutzt.
Es hat ihm anderthalb Jahre Zeit verschafft. Ja, das hat ihm sehr viel genutzt. Oder sogar fast zwei Jahre. Auf der anderen Seite hat Hitler das bekommen, was er wollte, nämlich Ruhe an der Ostfront. Ja. Er hatte erstmal mit der Sowjetunion nichts am Hut. Er konnte sich sozusagen alles in Anführungsstrichen gesagt voll auf den Westen konzentrieren und versuchen, den platt zu machen. Ja. Und wenn sie die Luftschlacht um England gewonnen hätten, also England nicht ein ernstzunehmender Kombattant des Zweiten Weltkrieges geworden wäre, dann wäre die Sache auch wiederum ganz anders ausgegangen. Aber das waren sozusagen die Überlegungen und die Versuche, die dann in der Zeit stattgefunden haben, bevor am 21. oder 22. Juni 1941 die Deutschen die Grenze zur Sowjetunion übertreten haben und damit den Angriff auf die, also den berühmten Fall Barbarossa, das Unternehmen Barbarossa gestartet haben, also den Angriff auf die Sowjetunion. Es war schon klar, dass Stalin damit gerechnet hat, dass es irgendwann zu dieser Auseinandersetzung kommt, aber im Sommer 1939 wollte er das verhindern. Und das hat er geschafft.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 12. August 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Redet, ist nicht tot.